Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Carsten Mumm. Der Chefvolkswirt von Donner und Reuschel hat mit der Alles-Rallye für mich die schönste Beschreibung dafür geliefert, was sich seit Jahresanfang an den Börsen zugetragen hat. Jetzt ist die Rallye etwas ins Stocken geraten. Wir diskutieren also gleich darüber, ob der Aufwärtstrend noch intakt ist und wie sich Anleger vor den meist flauen Sommermonaten positionieren sollten. Carsten, ich freue mich super, dass du heute hier bist bei uns in den Räumen von Focus Money Talks oder von Focus Money, letztlich in der Redaktion. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Carsten, ich habe natürlich vieles gelesen von dir und eines hat mir ganz besonders gefallen und zwar, das war die Alles-Rallye. Du hast das geprägt und beschrieben und ich habe, um ganz ehrlich zu sein, auch schon mal daraus zitiert. Das war für mich eigentlich die schönste Beschreibung des Aufschwungs an den Anlagemärkten seit Beginn des Jahres. Inzwischen sind wir ja so ein bisschen in Stocken geraten. Die Frage, diese Alles-Rallye, würdest du sagen, das hat noch Bestand?
Ja, vielen Dank. Also das passte einfach auf die Situation im ersten Quartal, wie du das eben beschrieben hast, Heike, weil es ja nicht nur die Aktien waren, sondern auch Bitcoin, auch Gold. Die Renditen sind angestiegen, was natürlich heißt, dass Anleihekurse gefallen sind. Aber insofern passte das perfekt auf die Lage. Ich glaube, wir sind in einem Konsolidierungsmodus auf hohem Niveau. Und ich denke, dass diese Rallye nach wie vor im Gange ist. Nur, dass wir so ein bisschen Luft holen einfach, weil die Wertentwicklung natürlich in den ersten 3-4 Monaten des Jahres einfach außerordentlich positiv waren.
Es ist ja tatsächlich so, die Ernüchterung, von der du sprichst, auf hohem Niveau, auch wenn es dann weitergehen sollte, es ist ja schon zu Unterschieden gekommen. Also letztlich haben andere Aktien zugelegt, wohingegen die Magnificent Seven, die haben nochmal wieder ein bisschen nachgegeben, waren ja letztlich der Haupttreiber des Jahres 2023. Würdest du sagen, das ist auch ein qualitativer Unterschied?
Also ich glaube auf jeden Fall, was man daran erkennen kann, ist, dass Anlegerinnen und Anleger einfach differenzieren. Wir sind eben deswegen auch nicht in einer willkürlichen Blasenbildung, wo einfach alles gekauft wird, was irgendwie mit Technologie zu tun hat zum Beispiel. Solche Zeiten kennen wir an den Börsen ja auch durchaus. Und das ist im Moment einfach nicht der Fall, weil wir eben sehen, die Magnificent Seven sind nicht mehr 7 im Jahr 2024, das waren zwischendurch mal 4. Jetzt sind es noch 5, also insbesondere Tesla und Apple können nicht mehr mithalten. Und das zeigt eben schon, dass man genau hinschaut und nicht einfach eben blind kauft, das, was Technologie beinhaltet, sondern einfach schaut, wie ist die individuelle Situation, wie sind die Gewinne. Und auch wenn wir in die Breite des Marktes schauen, ist es ja auch so, dass insbesondere im letzten Jahr und jetzt auch durchaus nicht der ganze Markt einfach nach oben gespült wird. Und das ist in meinen Augen gutes Zeichen dafür, dass wir keine allgemeine Blase oder ähnliches haben.
Einer der Haupttreiber, das war die Hoffnung auf Zinssenkungen und zwar anfangs bereits für März. Dann schob sich das nach hinten. Dann war immer Juni letztlich im Visier. Bist du noch guter Hoffnung, dass Juni gesenkt werden könnte? Also der Haupttreiber ist ja eben auch ein Stückchen weggefallen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Man sieht einfach daran zwei Dinge in meinen Augen. Zum einen, dass auch volkswirtschaftliche Daten nach wie vor sehr volatil sind. Also es ist wirklich schwer, auch Inflation oder Wachstum zu prognostizieren, weil die Wirtschaften, die Volkswirtschaften nach wie vor von sehr außergewöhnlichen Faktoren beeinflusst werden. Also die Nach-Corona-Phase, die Hochinflationsphase, die Lieferkettenprobleme, geopolitische Entwicklung, das sind halt alles ungewöhnliche Faktoren, die auf die Volkswirtschaften spielen. Und das macht es schwer prognostizierbar, das ist das eine. Und das andere, was einfach gerade natürlich die Prognose von Leitzinsentscheidungen zum Beispiel erschwert, ist, dass Notenbanken anders als jahrelang vor der Corona-Zeit keine Forward-Guidance mehr haben, also nicht von vornherein sagen, die Zinsen bleiben jahrelang auf einem bestimmten Niveau, sondern sie fahren eben datenabhängig, weil sie selber auf diese volatilen volkswirtschaftlichen Daten reagieren müssen. Und das macht es so ein bisschen schwieriger natürlich auch für die Prognose. Aber konkret, um auf deine Frage zu kommen, ja, ich denke, die EZB wird im Juni die erste Leitzinssenkung umsetzen. Das ist in meinen Augen gesetzt.
Was ist mit der Fed?
Ja, bei der FED ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben in den USA, und da werden wir auch von volkswirtschaftlicher Seite, müssen wir ehrlicherweise sagen, seit Quartalen immer wieder positiv überrascht, eben immer noch eine relativ robuste volkswirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum ist relativ hoch. Selbst der Internationale Währungsfonds oder Konjunkturforschungsinstitute passen die Wachstumsprognosen für die USA eigentlich in regelmäßigen Abständen laufend nach oben an. Und auf der anderen Seite kommt natürlich durch dieses starke Wachstum auch nach wie vor eine relativ hohe Inflationsdynamik oder ein relativ hoher Inflationsdruck. Das heißt, die Fed fährt auch datenabhängig den geldpolitischen Kurs und wird erst warten, bis es wirklich ein bisschen schwächere Inflationsdaten gibt. Realistisch ist in meinen Augen, dass wir 1 bis 2 Zinssenkungen von Seiten der Fed im laufenden Jahr sehen. Wenn es 2 werden, dann müsste die erste im September kommen.
Also Juni ist, würdest du sagen, für die FED schon durch?
Ja, da bin ich ziemlich sicher. Dafür waren die Inflationsdaten zu robust, 3,5%. Die Inflation ist gestiegen zuletzt. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor voll ausgelastet. Das Wachstum ist da. Die Stimmungsindizes unter den Unternehmen, die Einkaufsmanagerindizes zeigen weiterhin eine expandierende Produktion an. Also ich denke, Juni ist zu früh für die FED.
Lass mich mal so ganz naiv fragen. Normalerweise könnte man ja davon ausgehen, dass wenn die Wirtschaft weiter läuft, das ein gutes Zeichen ist. Natürlich nicht, wenn die Inflation ansteigt. Ist das jetzt für die USA eher ein gutes Zeichen oder ist das eher eines, das sich nach hinten raus das Problem vielleicht vergrößert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die USA haben natürlich auch, sagen wir mal, in den letzten 1-2 Jahren vor allen Dingen den Fokus auf die Inflationsbekämpfung gelegt. Und man muss eigentlich hier dann wieder auch unterscheiden, was ist eigentlich die vornehmliche Zielsetzung. Und in den letzten 2 Jahren war es eben das Ziel, die Inflation nach unten zu bringen, auf das Zielniveau der FED, was ja auch bei 2% Inflation liegt. Und unter diesem Gesichtspunkt ist dann ein zu starkes Wachstum, in Anführungsstrichen, was dann mit sich bringt eben, dass die Inflationsdynamik auch länger hoch bleibt, erstmal ein negatives Zeichen. Obwohl wir normalerweise natürlich unter Volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten oder aus Sicht der Kapitalmärkte, die ja auf Unternehmensgewinne schauen, ein robustes, hohes Wachstum positiv finden, weil sich die Gewinnentwicklung positiv darstellt. Im Moment ist aber der Fokus eben vor allen Dingen auf die Leitzinssenkung an den Märkten und damit ist tatsächlich ein zu robustes Wachstum erstmal in diesem Moment nicht so gut.
In der Eurozone sieht es ja ein bisschen anders aus. Du hattest es schon gesagt, die Wirtschaftsentwicklung ist relativ schwach. Wir reden noch über Deutschland ganz besonders, wo es noch mal ein bisschen schwächer ist. Aber wir sehen so ein bisschen Erholung, lese ich zumindest. Siehst du das auch?
Ja, es sieht ganz so aus, als wenn wir in Deutschland übrigens auch und so auch in der Eurozone jetzt im ersten Quartal das konjunkturelle Tief hinter uns gelassen haben. Die folgenden Quartale werden also eine leichte Wachstumserholung bringen. Und die fällt tatsächlich, wie du das auch sagst, in der Eurozone etwas stärker aus. Die Erwartungen liegen bei ungefähr 0,8% Wachstum für die Eurozone. Spanien allein, die Volkswirtschaft wird wahrscheinlich in Richtung 2% wachsen. Also da ist es noch ein ganzes Stück weit dynamischer. Frankreich, Italien ungefähr so in der Größenordnung der Eurozone. Und was man an Unternehmensstimmungsindizes zum Beispiel erkennen kann, Einkaufsmanagerindizes, da ist erkennbar, dass die Stimmungslage sich doch deutlich bessert, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Und das wird die Eurozone wachstumsmäßig zumindest ein Stück weit nach oben tragen.
Der IMF hat ja gerade für Deutschland das nochmal gesenkt, um 0,3% jeweils für 2024 und für 2025. Woran liegt's? Ist es mehr die Industrie oder sind es mehr die Dienstleister? Wer hinkt denn da so hinterher?
Ja, in Deutschland haben wir eine ganz besondere Situation. Hinterherhinken tut vor allen Dingen die Industrie. Auch in Deutschland hat sich der Dienstleistungsbereich relativ robust noch gezeigt oder ist zum Schluss auch die Stimmungslage wieder gestiegen. Aber die Industrie leidet einfach darunter, dass wir seit 1,5-2 Jahren mittlerweile weltweit eine Industrierezession haben. Und Deutschland ist ja sehr auf die Industrie fokussiert und die deutsche Volkswirtschaft ist sehr exportabhängig. Und wenn eben der Industrie-Exportmotor stottert, und das tut er seit geraumer Zeit, dann hat die Industrie in Deutschland auch ein Problem. Das ist sozusagen die zyklische Komponente. Ich beschreibe das immer so als ein, in Anführungsstrichen, eines der Problemfelder, was wir zurzeit haben. Das kennen wir aber. Der Konjunkturzyklus hat ja den Vorteil, dass er mal rauf und mal runter geht. Und wie eben gesagt, ich gehe davon aus, dass wir das tief gesehen haben. Also der wird in den nächsten Quartalen nach oben laufen. Wir haben aber in Deutschland eben nicht nur das Problem mit dem Konjunkturzyklus, sondern wir haben vor allen Dingen auch strukturelle Schwächen. Das eine sind die bekannten Standortunzulänglichkeiten, um das mal so auszudrücken, also sprich Bürokratie, Fachkräftemangel, hohe Kosten, hohe Energiepreise, und. Das wirft natürlich einfach strukturell die Volkswirtschaft und auch viele Unternehmen zurück. Wir stehen vor einer Transformation. Geschäftsmodelle müssen überdacht werden. Und der weitere Punkt ist in meinen Augen, dass wir zurzeit auch, glaube ich, stimmungsmäßig ein bisschen ein Problem haben
in Deutschland. Das finde ich ja ganz interessant. Also man merkt das ja auch in einer Welle. Erst ist das große Jammern natürlich. Es gehört natürlich für viele Unternehmen oder Lobbyisten im weitesten Sinne natürlich zum Geschäft, zu sagen, wie schlecht es ist, bei der Politik anzuklopfen, dass es besser werden sollte. Aber dann gab es so eine kleine Gegenbewegung, wo man dann schon merkte, es ist vielleicht einfach zu viel, das Gut. Wir jammern uns hier ein bisschen ins Tief. Ist es so?
Ja, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also es gibt schon guten Grund, auch von Seiten der Industrie und von Seiten der Unternehmen einfach Entwicklungen ganz kritisch anzumerken. Für mich stellt sich die Situation eigentlich so dar, dass der Standort Deutschland schon immer gewisse Dinge hatte, die im internationalen Vergleich nicht ganz vorne waren. Also wir waren natürlich noch nie ein Niedriglohnland. Wir haben tendenziell immer schon höhere Kosten gehabt. Das sind Dinge, die aber in den letzten Jahren vor der Corona-Zeit insbesondere kompensiert wurden, dadurch, dass die Weltwirtschaft gut gelaufen ist, dass vor allen Dingen die Automobilindustrie sehr stark exportiert hat, also sehr gut gelaufen ist. Und seitdem wir aber eben diese strukturellen Dinge haben, die sich verändern, also geopolitische Risiken, Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, vor allen Dingen auch seit 2018 schon aufkommenden oder immer stärker werdenden Protektionismus, und das ist natürlich Gift für eine exportorientierte Volkswirtschaft, seitdem fallen eben diese Standortnachteile auch stärker wieder auf. Also ich mache mir im Moment eher Sorgen, dass diese Anmerkungen von Seiten der Industrie, von Seiten der Unternehmen hinsichtlich der Dinge, die verbessert werden müssen, in der Politik auch wenig Anklang finden an vielen Stellen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema.
Also ja, man ist berechtigt, wenn ich das richtig sehe oder höre von dir, aber die Politik schert sich nicht mehr darum, möglicherweise, weil deren Handlungsspielräume inzwischen deutlich geringer sind.
Ja, ich glaube, die Politik hat eher das Problem, dass man sich nicht so richtig auf eine Linie einigen kann. Wir haben ja das erste Mal eine Dreierkonstellation als Regierungskoalition. Und da zeigt sich einfach, dass das ungleich schwieriger ist, einen stringenten Politikstrang umzusetzen, als wenn wir eine Zweierkoalition haben. Und ich glaube, das macht es tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich denke, dass von Unternehmensseite man vielleicht gar nicht so richtig weiß, an wen man sich eigentlich adressieren soll und auch vielleicht von unterschiedlichen Ministerien unterschiedliche Antworten bekommt und unterschiedliche Einschätzungen. Das macht es tatsächlich so komplex. Und unter diesem Gesichtspunkt denke ich, dass, also ich sag mal, kritische Hinweise von Seiten der Unternehmen durchaus berechtigt sind.
Also die Ampelregierung hat es verbockt, ist es so?
Auf jeden Fall hat die Ampelregierung wenig dafür getan, die Situation zu verbessern. So möchte ich das vielleicht mal umschreiben. Natürlich sind diese Standortnachteile, die wir eben schon kurz angesprochen haben, auch Dinge, die nicht erst in den letzten 2-3 Jahren entstanden sind, sondern die schon ganz, ganz lange ein Thema sind. Also, dass wir auf eine Situation zulaufen, in der die Babyboomer in Rente gehen, um das mal nur als Beispiel zu nehmen, das ist natürlich überhaupt gar nicht neu. Das ist ein lange bekanntes Thema. Dass wir uns energiepolitisch vielleicht ein bisschen in die Enge manövriert haben, das kann man auch nicht auf die Ampel schieben. Das sind einfach auch Entscheidungen, die natürlich in Vorgängerregierungen getätigt worden sind. Aber mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich in der aktuellen Regierungskoalition zu wenig Fokus darauf haben, die Probleme, die wir haben, wirklich anzupacken und zu verbessern.
Jetzt haben wir ja die nächsten Wahlen erst 2025. Okay, es ist noch ein Jahr hin, ein gutes Jahr hin. Meinst du, die Regierung hält bis dahin und wäre es, wenn ich dein Wort nehmen darf, natürlich wünschenswert, es würde sich schnell was ändern, aber bist du irgendeine Hoffnung, dass das letzte Jahr, dass sich da tatsächlich was tut?
Also ich finde, man muss die Konstellation tatsächlich mal genau hinterfragen. Also ja, ich glaube, die Ampel wird halten bis zum Ende der Legislaturperiode. Das liegt natürlich auch daran, dass im Moment die Umfragewerte für alle drei Beteiligten denkbar schwierig sind. Und das suggeriert in meinen Augen aber auch, dass die Ampelkoalition so wie in den letzten 2-3 Jahren nicht weitermachen kann. Weil wenn das so wäre und wir an den Wahltermin rücken, dann wären die Umfragewerte dann genauso schwierig und genauso schlecht. Und das ist eigentlich für mich tatsächlich das Stückchen Hoffnung auch, dass sich doch auch in puncto Strukturreformen, die wir hier brauchen in vielerlei Hinsicht, doch möglicherweise mit der laufenden Regierung noch einiges tun kann.
Einer, der es richten soll, ist ja auch der Konsum. Und der kommt nicht, weil letztlich alle ihr Geld zusammenhalten, auch die Konsumenten, obwohl die Löhne eigentlich doch gestiegen sind und man davon ausgehen könnte, dass das eingesetzt wird. Das wird aber nicht. Warum?
Ja, das ist tatsächlich so. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht ist der Konsum sogar der große Hoffnungsschimmer für das Wachstum in Deutschland, weil wir, wie gesagt, diese Probleme haben in der exportorientierten Industrie, was ja eigentlich der wichtigste Teil für die deutsche Volkswirtschaft ist. Also der Konsum soll es richten in diesem Jahr und gerade vor dem Hintergrund, wie du richtigerweise sagtest, dass Reallöhne steigen. Also wir hohe Lohnsteigerungen haben bei weiter sinkender Inflation. Warum kommt es zurzeit nicht? Die Menschen in Deutschland sind offensichtlich noch zu einem hohen Grad verunsichert und da gibt es einfach eine Gemengelage an verschiedenen Gründen. Das sind noch die hohen Preissteigerungen der letzten 2 Jahre, die einfach nachwirken. Das sind natürlich geopolitische Konfliktfelder, die immer näher rücken, die ja auch in fast unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland seit 2 Jahren im Gange sind. Das sind auch wirtschaftspolitische Unsicherheiten und das ist natürlich auch die Unsicherheit mit Blick auf die schwache Konjunktur und auf möglicherweise zwar im Moment stark oder tendenziell steigende Löhne, aber möglicherweise in Zukunft sinkende Einkommen. Also und das, was insgesamt eigentlich gerade für den Konsum fehlt, das ist eine gewisse Zuversicht. Also auch positiver in die Zukunft zu schauen, das glaube ich ist ein Aspekt, wir haben das eben bei den Unternehmern oder Unternehmerinnen angesprochen, das trifft mit Sicherheit auch auf den Konsum in Deutschland zu, dass wir ein bisschen mehr Zuversicht brauchen.
Einmal habe ich gelesen, kurz vor der Rezession oder in der Rezession oder auch im Zuge dessen, halten wir hier alle unser Geld zusammen, wohingegen die Amerikaner geben es dann erst recht nochmal aus, weil sie denken, lieber jetzt, bevor es nachher nicht mehr geht. Ein kultureller Unterschied, sehen wir das jetzt auch? In den USA sieht es nämlich ja ganz anders aus. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Geld ist vorhanden oder die Kreditkartenlimits sind vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft, also es wird Geld ausgegeben, richtig?
Ja, in den USA wird viel mehr Geld ausgegeben und das ist mit Sicherheit auch ein Mentalitätsunterschied. Und da kann man, glaube ich, gar nicht von gut oder schlecht reden. Das sind einfach völlig unterschiedliche Ansätze. Der Deutsche konsumiert ungern auf Kredit oder auf Pump. Das macht man in Amerika eher mal oder das gehört ein Stück weit mit dazu. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Studentenkredite, Autokredite, Kreditkarten, Hypothekenfinanzierungen und. Ich denke, das hat gerade die US-Volkswirtschaft natürlich sehr, sehr lange auch noch so robust gehalten, gerade weil der private Konsum in den USA ja die wichtigste Komponente ist für die Volkswirtschaft. Wir sehen aber jetzt, und darum glaube ich auch tatsächlich an eine gewisse konjunkturelle Abkühlung in den USA in den kommenden Quartalen, dass je länger die Zinsen hoch bleiben, umso stärker eben auch schon Ausfallraten ansteigen und umso stärker natürlich auch dieser kreditfinanzierte Konsum doch ein Stück weit abgewürgt wird.
Einer, der das Geld auch mit vollen Händen ausgibt, ist der Staat. Also die Staatsverschuldung in den USA, da würden wir hier alle aufschreien, ist auf einem Niveau. Das betrifft auch schon die Anleihen. Das heißt, es zeigt sich eben sehr deutlich, dass für US-Anleihen deutlich mehr bezahlt werden muss.
Ja, die Zinsen sind auch bei länger laufenden US-Staatsanleihen deutlich gestiegen, wobei ich das in erster Linie auf diese hohe Inflationsdynamik zurückführen würde. Also gerade die Zinsen oder Renditen am langen Ende bei längeren Laufzeiten sind sehr inflationssensibel. Aber natürlich ist es so, dass diese Schuldensituation in den USA, wir sprechen im Moment so von um die 120% Schulden bezogen auf das BIP. In Deutschland liegen wir bei ungefähr der Hälfte, also nicht ganz. Das ist eine ganz andere Dimension und die US-Regierung hat einfach in den letzten Jahren und zwar sowohl unter Joe Biden als auch unter Donald Trump massive Haushaltsdefizite gefahren. Also die Verschuldung ist immer weiter gestiegen und das ist natürlich eine Situation, auf die irgendwann auch die Kapitalmärkte mal schauen werden. Zumal wir ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, dass es aufgrund dieser Uneinigkeit zwischen Demokraten und zwischen Republikanern immer wieder auch zu langwierigen Verhandlungen kam, bis dann Schuldenlimite mal erhöht wurden. Und das erhöht natürlich nicht gerade die Vertrauenswürdigkeit des amerikanischen Staates oder der Regierung als Schuldner, als Anleiheschuldner. Wenngleich man sagen muss, nach wie vor sind natürlich US-Staatsanleihen einfach der sichere Hafen an den Weltkapitalmärkten, weil es einfach der tiefste, der größte Kapitalmarkt der Welt ist. Also dieser Status, der wird nicht so schnell verschwinden.
Es versuchen ja Länder wie China, sich da ein bisschen unabhängig zu machen und andere ziehen da mit. Wir reden gleich nochmal über diese neue Hemisphäre, die sich in der Welt da ausbildet. Das könnte vielleicht auch ein Punkt sein, oder nicht?
Ja, natürlich. Das merkt man. Die US-Staatsanleihen, die in Händen der chinesischen Regierung gehalten werden, die werden weniger. Also China ist ja eins der Länder, die am aktivsten versuchen, einfach ihre Devisenreserven zu diversifizieren und das heißt eben vor allen Dingen natürlich raus aus dem Dollar ein Stück weit zu gehen. Das können sie einfach wegen der schieren Größe der Bestände in China nicht von heute auf morgen machen, weil das wäre dann wahrscheinlich definitiv fast kursbeeinflussend, muss man sagen. Aber sie bauen sukzessive US-Dollar-Staatsanleihen ab und wenn sie diversifizieren, was sie nennenswert ja kaufen, ist vor allen Dingen Gold. Das hat man in den letzten Monaten gesehen.
Der Kampf um die Vorherrschaft zwischen China und den USA betrifft ja nicht nur China und die USA, sondern es betrifft im Grunde genommen alle. Es ist auf jeden Fall inflationstreibend, so die einen über überschwemmen den Markt, nämlich China, mit billigen Produkten und die anderen halten im Zweifel mit Zöllen dagegen. Klingt nicht nach idealer Volkswirtschaft.
Nein, absolut. Also ideale Volkswirtschaft wäre im Grunde genommen grenzenloser Warenhandel. Man kann eigentlich sagen, das, was wir 30, 40 Jahre lang auch gesehen haben oder was immer mehr geworden ist, nämlich im Zeitalter der Globalisierung, da ging es ja vor allen Dingen darum, diese Vorteile der internationalen Arbeitsteilung zu nutzen. Also derjenige, der ein Produkt am günstigsten herstellen und produzieren kann, der tut das, tauscht es aus mit Produkten, die dann in einem anderen Land hergestellt werden. Ich fand ganz spannend vor kurzem das Statement von der US-Finanzministerin Janet Yellen, als sie in China war. Sie sagte nämlich, ich müsste mich eigentlich freuen über billige chinesische Importe aus einem ökonomischen Blickwinkel heraus. Nur wenn es natürlich dazu führt, dass tatsächlich breite Industrien oder ganze Branchen in den USA oder auch anderswo auf der Welt in Gefahr geraten, durch einfach billigste Preise und billigste Importe aus China möglicherweise zerstört zu werden, dann muss man möglicherweise eben auch protektionistisch agieren. Aber es ist so, und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum dieser preissenkende Effekt der Globalisierung, der ist ja weggefallen durch diese zunehmenden Handelshemmnisse, warum wir tendenziell in den kommenden Jahren strukturell höhere Inflationsniveaus haben werden als vor der Corona-Zeit.
Also sowas wie Solarpanels, die darüber kommen, oder Automobilindustrie, also die ganze E-Automobilindustrie, die in China deutlich ausgeprägter ist, als das bei uns jemals irgendwie in der Geschwindigkeit aufgearbeitet werden könnte. Ist es das?
Ja, das sind genau die Beispiele oder die bekannten Beispiele, die Solarindustrie in der Eurozone, die ja tatsächlich kaputt gegangen ist, vor dem Hintergrund eben der günstigen chinesischen Importe. Und man möchte jetzt natürlich verhindern, dass das einfach mit dem Thema elektrische Mobilität, also E-Autos, genauso passiert. Ich glaube, gerade aus europäischer Sicht müssen wir ganz vorsichtig sein. Es wäre sicherlich auch fatal, sich an so einem allgemeinen Protektionismus-Wettlauf oder an so einer Handelshemmnisspirale zu beteiligen, weil immer noch internationale Arbeitsteilung ganz, ganz wichtig ist. Also wenn wir den Wohlstand, den die Globalisierung zweifellos gebracht hat in den letzten Jahrzehnten für alle Beteiligten, wenn wir die durch ausartenden Protektionismus einfach so vom Tisch schieben würden, dann wäre das für alle Beteiligten nicht gut. Aber natürlich muss die USA und müssen auch die europäischen Staaten darauf achten, vor allen Dingen kritische Abhängigkeiten zu vermeiden. Das ist ja die Lehre aus der Corona-Krise und den Lieferkettenproblemen.
Genau, da sind wir dann auch nochmal bei einer neuen Zweiteilung. Also das hat man auch mit Russland und Ukraine gesehen. Das sieht man jetzt mit dem Iran, der sich in Anführungszeichen traut, Israel anzugreifen, möglicherweise, weil eben da auch Rückendeckung da ist oder man sich dann halt entsprechend stärker fühlt. Worauf müssen wir uns einstellen? Welche Risiken sind da im Hintergrund? Es ist ja vielleicht auch nicht ganz immer so eindeutig auf der einen und auf der anderen Seite.
Ja, das ist so. Was wir einfach merken, ist, die geopolitischen Konstellationen, die verändern sich. Und gerade auch die Rolle der Schwellenländer dieser Welt verändert sich in meinen Augen. Schwellenländer sind mittlerweile vielfach groß, wirklich sehr selbstbewusst, auch wirtschaftlich so groß geworden, dass sie einfach eigene Positionen vertreten. Und das ist auch der Hintergrund. Natürlich spielt China eine ganz große Rolle. Und die große Gefahr jetzt gerade aus der Konfliktsituation im Nahen Osten wäre natürlich, wenn der Iran auf noch schwerwiegendere Weise in den Konflikt verwickelt werden würde und vor allen Dingen, wenn es Rückwirkungen gäbe auf die Situation im Persischen Golf, die Straße von Hormuz, also wenn wirklich Ölexporte, iranische Ölexporte oder auch von anderen Anrainerstaaten blockiert wären, dann wäre das aus diesen geopolitischen Konflikten im Moment kurzfristig betrachtet das größte Risiko für die Wirtschaft und auch für die Kapitalmärkte.
Vorläufig wurde die Eskalation ja gebannt, obwohl tatsächlich eben dieser Gegenschlag oder Rückschlag auch dann stattgefunden hat. Aber der Ölpreis hat nicht reagiert, also die Kapitalmärkte sind relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen. Das muss aber ja nicht immer so sein.
Nein, das ist so, absolut. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir genau diese Konstellation. Also es gibt eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran, immer als die große Drohkulisse seit Jahresanfang oder eigentlich seit Ausbruch des Israel-Hamas-Konfliktes, des aktuellen, hochgehalten. Und wir haben immer gesagt, wenn das passiert, dann gibt es negative Rückwirkungen. Dann könnte der Ölpreis deutlich steigen und das könnte die Wirtschaft abwürgen. Jetzt gibt es diese direkte Konfrontation. Da kann man wieder aber erkennen, dass einfach Prognosen in diesem sehr dynamischen, geopolitisch Konflikt aufgeladenen Umfeld sehr schwierig sind. Es gibt diese direkte Konfrontation, aber die ist von der Art und Weise dann offensichtlich so, dass man mit relativ langen Ankündigungen, mit relativ überschaubaren Schäden zwar gesichtswahrend rausgegangen ist aus der Situation, aber eben keine große Eskalation zustatten gekommen ist. Und das zeigt in meinen Augen auch, dass auch wenn wir auf den Iran schauen, mittlerweile einfach handfeste wirtschaftliche Interessen auch eine ganz große Rolle spielen. Wäre der Iran nicht in der Lage, sein Öl zu exportieren? Das Öl geht insbesondere in Richtung China. Dann hätte man A, keine Einnahmen mehr zurzeit, und B, wäre sicherlich auch der, ja, ich sag mal, starke Partner, kann man vielleicht nicht sagen, aber der starke Part im Rücken China nicht wirklich amüsiert darüber, wenn es diese Ölimporte nicht mehr hätte.
Also mit anderen Worten, dieser Zusammenhalt am Ende doch Globalisierung hält solche Autokraten oder Konflikte davon ab, noch größer zu werden, und die politischen Risiken sind dann eingedämmt aufgrund der wirtschaftlichen Tatsache.
Das ist zumindest in meinen Augen tatsächlich das Ergebnis von jahrzehntelanger Globalisierung, die ja fast alle Regionen und fast alle Volkswirtschaften der Staaten tatsächlich auch in diese engen wirtschaftliche Vernetzung gebracht hat. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu der Situation vor 30, 40 Jahren, als wir den Kalten Krieg hatten, als wir wirklich ja zwei getrennte Blöcke hatten, die wirtschaftlich auch überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, diese wirtschaftlichen Verflechtungen sind unbedingt tatsächlich Dinge, die auch politische Risiken noch im Zaum halten können. Wenngleich man sagen muss, in dieser, wie eben schon skizzierten, einfach emotional geopolitisch hoch aufgeladenen Situation ist natürlich die Gefahr von Missverständnissen oder dass politische Fehler einfach passieren ungleich höher. Also die Risiken sind auf jeden Fall da. Aber ich denke, dass durch diese wirtschaftlichen Verflechtungen die einigermaßen im Zaum gehalten werden können.
Mhm. Nur bevor wir zum Kapitalmarkt kommen, noch eins. Putin hat es nicht abgehalten, die Ukraine anzugreifen.
Ja, das stimmt. Da haben wir eine relativ einfache, sag ich mal, Konstellation auch von wirtschaftlichen Verflechtungen gehabt. Also Russland hat ja ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Das ist vor allen Dingen der Export von Energie oder von Energierohstoffen. Und da hat Putin ein Stück weit auch eine andere Rechnung natürlich gehabt. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es wirklich Sanktionen in diesem Ausmaß von westlicher Seite geben könnte. Und auf der anderen Seite hat er, und vielleicht war das auch ein Stück weit Kalkül, natürlich gerade für diese Energierohstoffe offensichtlich auch andere Abnehmer gefunden in der Welt. Viel geht natürlich in Richtung China, viel geht aber eben auch in Richtung anderer autokratischer Staaten oder auch anderer großer Schwellenländer, die, wie eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ganz eigene Vorstellungen haben und einfach sich gar nicht reinziehen lassen in geopolitische Blockbildungen, glaube ich. Also wenn wir Indien mal nehmen, Indien spricht auf der einen Seite mit Europa und den USA über Technologiepartnerschaften, importiert aber eben auf der anderen Seite günstiges russisches Öl. Da versucht man einfach aus der geopolitischen Situation für sich selber das Beste rauszuholen.
Wir reden über die ganze Zeit über Probleme. Also wenn man die Welt so betrachtet, geopolitisch als auch wirtschaftlich, von der konjunkturellen Seite, von der Transformation, Nachhaltigkeit, Klimawandel, das bedeutet das ja alles, könnte man ja meinen, als Investor kann ich damit gar nichts mehr verdienen. Aber stattdessen befinden sich fast alle Aktienmärkte auf einem Allzeithoch, auch wenn sie jetzt ein Stückchen wieder runtergekommen sind. Das nehmen wir einfach jetzt mal so in Kauf. Warum ist das so?
Ja, auch da gibt es verschiedene Gründe, die immer mal wieder die Märkte ein Stück weit angetrieben haben. Einen wichtigen Aspekt, der natürlich gerade in den letzten Monaten und Quartalen eine große Rolle gespielt hat, war das Thema Zinshoffnung. Also in weiten Teilen des Jahres 2023 war es die Hoffnung auf den Leitzinsgipfel, über den wir damals gesprochen haben. Seitdem wir ihn offensichtlich erreicht haben, ist es die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die treibt ja nach wie vor. Aber wir müssen einfach auch anerkennen, dass viele Unternehmen trotz dieser oder vielleicht auch gerade wegen dieser schwierigen Konstellationen und Situationen doch in der Lage sind, auskömmliche Gewinne zu erwirtschaften. Gerade die Hochinflationszeit oder Phase der letzten zwei Jahre, wo Kosten ja explodiert sind, haben eben gezeigt, dass Unternehmen in höher inflationären Phasen ganz gut agieren können, wenn sie in der Lage sind, eben diese erhöhten Kosten einfach auf die Endverbraucherpreise umzulegen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass gerade diese Transformationen, in denen wir stecken, Unternehmen müssen Geschäftsmodelle transformieren, also zukunftsfähig machen. Volkswirtschaften müssen auch ja einfach ihre volkswirtschaftlichen Geschäftsmodelle transformieren. Und das bedeutet natürlich auch, es muss viel investiert werden. Und eine ganz, ganz große Rolle zur Meisterung oder um diese Problemfelder, über die wir alle gesprochen haben, zu meistern für die Zukunft, ist vor allen Dingen Technologie. Und damit ganz eng zusammenhängt natürlich künstliche Intelligenz. Und die Hoffnung in die Errungenschaften, sag ich mal, oder in die Produktivitätssteigerung durch Technologisierung spielen auch eine ganz große Rolle.
Okay, dann lass uns noch mal ins Detail gehen. Also wir haben schon ganz zu Beginn gesagt, die Magnificent Seven sind nicht mehr die 7. Sie waren dann mal die 4, jetzt sind sie vielleicht wieder die 5. Aber nichtsdestotrotz, sie entwickeln sich relativ schwächer als der Gesamtmarkt. Der Markt zieht nach. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagtest du, das spricht eigentlich dafür, dass dieser Aufschwung nicht in sich zusammenfällt, sondern sich auf eine breitere Basis stellt. Ist das so?
Ja, genau so sehe ich das. Der Markt wurde gerade in den USA ja in den letzten Jahren eben, wir sprechen über den S&P 500, also 500 Unternehmen, die in einem Index drin sind, aber im Grunde genommen von 7 Aktien getrieben wurden. Und das wird sich in meinen Augen durchaus auf eine breitere Basis stellen. Ich denke, da gibt es vor allen Dingen 3 Gründe dafür. Das eine ist, dass die Unternehmen oder die Aktien, die in den letzten 2-3 Jahren nicht so gut gelaufen sind wie die großen Technologieaktien, oftmals diejenigen waren, die eher konjunktursensitiv sind und zinssensitiv. Und die Konjunktur war schwach, in der Eurozone weltweit auch. Die Zinsen sind stark gestiegen und wenn wir jetzt auf eine Phase zulaufen, wo die Zinsen fallen, vielleicht nicht ganz so stark wie vor einigen Monaten noch erwartet, aber sie werden fallen. Und wo die Konjunktur sich erholt, dann haben diese Unternehmen die Chance, ein ganzes Stück weit aufzuholen. Und ein dritter Aspekt in meinen Augen wäre nach wie vor das Thema künstliche Intelligenz, aber ein bisschen weiter gedacht. Bisher haben vor allen Dingen die Unternehmen profitiert, die Ausrüstung bereitstellen, die Technologie für diese künstliche Intelligenz bereitstellen. Und ich denke, dass sich hier ein Stück weit der Fokus verändern wird, dass in den kommenden Jahren, ich glaube, das Fenster kann man relativ breit ziehen, in den kommenden Jahren die Unternehmen profitieren werden, die in der Lage sind, künstliche Intelligenz, wir können auch Robotik oder allgemein Digitalisierung nennen, also neue Technologien in ihre Prozesse einbauen und dadurch eben Produktivitätssteigerungen erfahren.
Genau, und das sind sehr viel mehr als eben nur diese wenigen Ausrüster, richtig?
In meinen Augen betrifft das alle Branchen und vielleicht kann man sogar sagen, es betrifft alle Unternehmen. Also irgendeine Art von künstlicher Intelligenz oder mindestens von Digitalisierungsvorteilen kann wahrscheinlich jedes Unternehmen noch mit implementieren. Und ich denke, dass gerade vor dem Hintergrund des Kostendrucks, vor dem Hintergrund des Drucks, was das Thema Fachkräftemangel angeht, vor dem Hintergrund, dass einfach Prozesse modernisiert werden müssen, hier alle Unternehmen schauen müssen, welche Register sie ziehen können und technologisch einfach neue Standards gehen.
Wenn wir auf die Berichtssaison gucken, die ja noch im vollen Gange ist, aber ein Stückchen konnte man ja schon sehen, wohin es geht. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich, da gab es Unternehmen, die hatten ein super Ergebnis, also auf den ersten Blick, alles stimmte, nur der Ausblick war ein Tick anders als gedacht und schon sind sie um 10% gefallen. Andere sind um 10% gestiegen, obwohl das sich gar nicht so anhört. Das ist natürlich eine Frage der Erwartung. Aber was bedeutet das, wenn eben auch große Aktien oder große Unternehmen dann tatsächlich solche Sprünge machen?
Ja, ich glaube, in erster Linie bedeutet das auch, dass ganz genau geguckt wird. Und das finde ich tatsächlich ein positives Anzeichen, dass nämlich nicht einfach schnell mal so auf die Zahlen geschaut wird, wie du das eben skizziert hast, sondern dass man genau auch erkennt, wir sind in besonderen Zeiten und eben auch die Unternehmen müssen sich verändern und stehen vor großen Herausforderungen. Und das werden viele Unternehmen gut meistern. Für die bedeutet gerade diese Veränderungszeit oder diese Zeit, wo wir viel Anpassung, viel Veränderung sehen, für diese Unternehmen, die innovativ und agil sind, sind das große Chancen. Aber es wird sich, glaube ich, sehr stark auch die Spreu vom Weizen trennen. Und die Unternehmen, die nicht schnell genug agieren, die können hier unter Umständen nicht mithalten. Also ich denke, das Bild, was wir am Anfang skizziert haben, dass man einfach deutlich differenziert genau guckt, welche Unternehmen können hier gut mit dieser Situation umgehen und welche weniger gut. Und diejenigen, wo der Ausblick dann eben, du hast es angesprochen, ein bisschen schwächer ausfällt, dass die auch zu Recht abgestraft werden. Ich glaube, dass diese Differenzierung durchaus eine ganz große Rolle spielen wird weiterhin und das halte ich für gesund für den Markt.
Ist das denn in jedem Sektor der Fall oder würdest du sagen, es gibt ein paar Sektoren, die Anleger derzeit oder ein paar Branchen auch oder mehr haben sollten, weil sie mehr Sicherheit versprechen oder, wenn wir schon ein Stückchen weiter sind, mehr Partizipation am Aufschwung?
Also Sicherheit muss man vielleicht ein bisschen auch neu definieren. Wenn wir über die Aktienseite sprechen, dann sind die klassischen sicheren, defensiven Sektoren, beispielsweise Gesundheit, da würde ich sagen, das ist nach wie vor auch ein Megatrend natürlich. Viele Bevölkerungen werden sehr viel älter, Gesundheitsdienstleistungen spielen eine große Rolle. Das kann man sicherlich als eher weniger volatil auch bezeichnen. Allerdings würde ich in eine Kategorisierung von Sicherheit durchaus eben auch den Aspekt mit reinnehmen, wie schafft es ein Unternehmen oder wie innovativ ist ein Unternehmen und wie schafft es eben ein Unternehmen, sich zukunftssicher aufzustellen, also sprich eben neueste Technologien mit zu implementieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da kann man ganz schlecht auf Branchenebene agieren. Also man kann, glaube ich, schlecht allgemein sagen, sichere, unsichere, besser aufgestellte Branchen. Man muss wirklich sehr, sehr stark auf die individuellen Unternehmen schauen, Branchen unabhängig.
Sind wir denn konjunkturell schon so weit, dass wir tatsächlich auch wieder auf die Nebenwerte gucken können? Was meinst du?
Ja, ich glaube, dass sich auf jeden Fall ein Blick lohnt. Also man sollte drauf gucken. Man kann ganz schwer...
Also nur gucken oder auch kaufen?
Also man muss sich erstmal orientieren und gucken und kann sich dann auch positionieren, denke ich. Wenn wir mal die Konstellation anschauen oder diese Diskrepanz in der Wertentwicklung, beispielsweise beim DAX und beim MDAX, also die größten deutschen börsennotierten Unternehmen und die zweite Reihe, dann ist die seit 2-3 Jahren schon wirklich sehr, sehr gravierend. Und das führe ich darauf zurück, dass viele kleine und mittlere Unternehmen eben konjunktursensitiver sind und zinssensitiver. Und das war einfach ein schwieriges Umfeld in den letzten 2 Jahren. Und generell haben wir aber die Situation, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen oft auch ein höheres Wachstum aufweisen, oft auch innovativer sind. Und ich denke eigentlich, dass diese Stärke dann auch in den kommenden Jahren wieder zum Tragen kommen sollte. Also von daher gucken, genau analysieren. Auch hier brauchen wir die innovativen Unternehmen, die in diesem sehr dynamischen Umfeld sich gut platzieren können und dann positionieren für den Ausgleich sozusagen oder diese Aufschwung- oder Nachholphase, die ich für wahrscheinlich halte in den kommenden Jahren.
Ich glaube, viele Anleger gucken jetzt gerade erst mal ganz kurzfristig auf den Sommer. Wir sind ja jetzt schon im Mai. Sally May geht natürlich immer noch, aber trotzdem ist die Frage natürlich erlaubt. Was passiert deiner Ansicht nach diesen Sommer? Ist ja immer eine ein bisschen schwierige Zeit. Wird es eine noch schwierigere Zeit oder wird die möglicherweise Zinssenkung im Juni dem Markt noch mal so ein bisschen Push geben?
Na, ich denke, dass die Zinssenkungserwartungen ganz gut eingepreist sind. Wir haben das eben ja schon ganz kurz skizziert. Im Grunde genommen geht es seit Monaten darum, herauszufinden, wann genau denn jetzt endlich die Leitzinsen gesenkt werden. Und oftmals ist es dann ja auch so, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt, dann geht es erstmal nicht weiter nach oben, sondern da kommt so ein bisschen Ernüchterung in den Markt. Und dann muss man einfach schauen, welche sind die zukünftigen Kurstreiber nach oben oder nach unten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Konsolidierungsphase, die wir jetzt gesehen haben, also ich nenne es mal eine volatile Seitwärtsbewegung, dass die noch einige Monate lang anhält, möglicherweise über den Sommer hinweg, dass wir aber Richtung Jahresende mit der Perspektive dann auch von vielleicht stärkeren Leitzinssenkungen in den USA im kommenden Jahr, mit der Perspektive einer konjunkturellen Erholung, dass wir dann wieder stärker steigende Kurse sehen.
Wie sieht es mit Anleihen aus? Ende letzten Jahres hätte man gesagt, tolles Niveau, einsteigen. Jetzt ist es so ein bisschen dazwischen, oder?
Ja, wobei die Renditen von Anleihen, von Staatsanleihen, muss man sagen, ja durchaus wieder deutlich gestiegen sind. Wir haben nach wie vor ja die Situation, dass bei kürzeren Laufzeiten 2-3 Jahren wirklich sehr auskömmliche Renditen auch erwirtschaftet werden können. Da kann man sich überlegen, sich zu positionieren, vor allen Dingen, wenn man einen kurzfristigen Anlagehorizont hat. Wenn man einen längerfristigen Anlagehorizont hat, dann hat man natürlich die Gefahr, wenn man sich für 2-3 Jahre die hohen Renditen einkauft, dass bei Wiederanlage dann wir ein ganz anderes Zinsniveau haben. Und vor dem Hintergrund macht es durchaus Sinn, dass man sich auch mit längeren Laufzeiten beschäftigt, wo ja auch die Zinsen angestiegen sind. Bei 10-jährigen Bundesanleihen liegen wir auch bei ungefähr 2,5% mittlerweile. Und wenn die Inflation etwas weiter zurückkommt, wenn die Leitzinssenkungen kommen, dann besteht da durchaus die Chance, dass die Renditen auch nochmal weiter fallen. Das wäre meine Erwartung und man eben Kursgewinne mit längeren Anleihen realisieren kann. Ein bisschen vorsichtig wäre ich im Segment der Unternehmensanleihen, weil einfach die Risikoprämien, also die Überrenditen im Vergleich zu Staatsanleihen, sehr stark gesunken sind.
Schwellenländer
spielen in meinen Augen generell eine größere Rolle in Portfolien, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Anleihenseite. Wir haben das eben schon ganz kurz angesprochen. Die Schwellenländer sind mittlerweile eine wichtige Kraft, auch ein wichtiger Treiber der Weltwirtschaft. Wir sehen jetzt beispielsweise, dass die Wachstumsraten oder die Unternehmensstimmungsindizes in Schwellenländern schon sehr viel besser oder sehr viel schneller nach oben gelaufen sind als in Industriestaaten. Wir haben in Schwellenländern schon die ein oder andere Leitzinssenkung gesehen. Und darum sollte man in meinen Augen sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite auch Schwellenländer mit im Blick haben.
Über Gold hatten wir ja schon gesprochen. Der Goldkurs ist gestiegen. Das hatte Gründe. Ich könnte es jetzt sagen, ich sage es lieber nicht. Ich frage dich, also warum? Und geht es nochmal ein Stückchen weiter? Was meinst du?
Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation. Wir waren grundsätzlich durchaus schon länger recht positiv, was das Gold angeht. Also wir haben mit steigenden Kursen gerechnet. Der Grund war nicht unbedingt der, mit dem wir gerechnet haben, weil das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist ja, dass die Goldinvestments die Goldkäufe unter Investmentgesichtspunkten zurückgegangen sind. Also ETFs, beispielsweise Fonds, haben nennenswert an Volumen verloren und das in einer Konstellation, wo man sagt, also wir laufen auf Zinssenkungen zu, wir haben geopolitische Unsicherheiten. Gold ist der sichere Hafen. Eigentlich müsste Gold unter Investmentgesichtspunkten gefragt sein. Tatsächlich war es aber so, dass diese fehlenden Käufe von der Seite überkompensiert wurden, offensichtlich von Notenbanken, die massiv Gold eingekauft haben. Vor allen Dingen eben die chinesische Notenbank, aber auch andere Notenbanken aus anderen Schwellenländern stehen auf der Käuferseite. Und das ist in meinen Augen ein struktureller Käufer. Also da geht es darum, Devisenreserven zu diversifizieren, eher aus dem Dollar rauszugehen vor allen Dingen. Eine klassische Alternative im Sinne der Währung gibt es zurzeit nicht zum Dollar. Also der Euro kann den Status des Dollar als Weltleitwährung überhaupt gar nicht antasten zurzeit, andere Währungen auch nicht. Und es ist für viele Notenbanken offensichtlich naheliegend, Gold zu kaufen, auch auf erhöhten Preisniveaus. Und da, denke ich, wird es eine strukturelle Nachfrage geben, die durchaus den Goldpreis noch weiter nach oben treiben kann, wenn möglicherweise dann auch die Investmentkäufe noch zurückkommen. Das besteht ja auch noch.
Genau, die Frage ist natürlich, wo sind denn die Investoren hin, die vorher Gold hatten? Was machen die denn?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach auch die stark gestiegene Notierung mal für Verkäufe genutzt haben. Auf der Investmentseite ist man ja durchaus weniger, nicht unbedingt strategisch unterwegs, sondern auch taktisch. Also hat vielleicht einfach Buchgewinne mal realisiert. Denke aber, dass viele ganz nervös jetzt auch auf den Goldpreis schauen. Also viele derjenigen, die verkauft haben, die vielleicht damit gerechnet haben, zu günstigeren Kursen nochmal wieder einzusteigen. Und ich denke, dass durchaus von dieser Seite einfach noch zusätzliche Nachfrage kommen kann.
Die könnten jetzt Bitcoin kaufen, wobei Bitcoin ist auch auf einem Niveau, das vielleicht schon zu hoch ist. Was meinst du?
Also bei Bitcoin, glaube ich, muss man unbedingt, wie überhaupt bei der Kapitalanlage, ja einen langen Anlagehorizont berücksichtigen. Und mein persönlicher Blick auf den Bitcoin ist weiterhin, dass Kryptoassets allgemein und Bitcoin im Besonderen dabei sind, sich als Standardanlageklasse zu etablieren. Und ein Grund für diesen Bitcoin-Höhenflug, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, war insbesondere ja die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA. Also man war in der Lage, über das bestehende Depot mit einer Kennnummer in Bitcoin zu investieren, musste nicht mehr einen anderen, etwas ja für viele vielleicht unsichereren Weg über eine eigene Wallet oder ähnliches gehen. Und das hat dafür gesorgt, dass eben von Investmentseite viel Volumen reingeflossen ist. Und ich denke, dass das tatsächlich erst eine Bewegung am Anfang ist. Auch da ist es so, wenn die Kurse steil steigen, dann kommt es mal zu einer Konsolidierungsphase. Eine Konsolidierung ist bei Kryptoassets und beim Bitcoin tendenziell volatiler als in anderen Anlageklassen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das wird sicherlich auch so bleiben. Aber ich denke, dass wir auch beim Bitcoin eben von struktureller Seite steigende Nachfrage haben und das sollte den Kurs weiter treiben.
Lass uns das noch einmal zusammenfassen. Also in der Lage in der Investoren jetzt oder die Lage, die sich uns bietet, wie bin ich denn da am besten aufgestellt? Ich möchte langfristig investieren, guck aber immer so mittelfristig.
Ich glaube, es lohnt sich in dieser oder trotz dieser sehr unsicheren Gemengelage, die wir zurzeit haben, die wirklich ungemütlich ist, es lohnt sich nicht, den Kopf zu verlieren und es lohnt sich nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern man muss wirklich einfach konstruktiv bei der Sache bleiben und vor allen Dingen auch schauen, welche Richtung schlagen Unternehmen und Volkswirtschaften in diesen angesprochenen Transformationsphasen ein und welche Chancen ergeben sich da. Ich denke, die Gefahr ist groß, wenn man sich beispielsweise erstmal nur auf kurzlaufende Staatsanleihen fokussiert, weil die entsprechende Renditen bringen und sich dann überlegt, in 3 Jahren ist die Welt vielleicht wieder ruhiger, dann kann ich mich umpositionieren. Ich glaube, die Gefahr ist einfach groß, dass ganz, ganz viel dessen, was an Transformation, an Innovation kommt, dass das schon eingepreist ist und man nicht so günstig kaufen kann wie zurzeit. Also von daher glaube ich schon, man sollte tatsächlich die Aktien im Blick behalten, man sollte Kryptoassets im Blick behalten, Edelmetalle und einfach versuchen, sich so ein bisschen frei zu machen von der zugegebenermaßen sehr anspruchsvollen und schwierigen Nachrichtenlage zurzeit und wirklich mittel- bis langfristig orientieren und dann auch Risikoassets mit reinnehmen.
Also letzte Frage, wir haben nicht mehr die Alles-Rallye, sondern vielleicht so eine Art Innovations-Rallye?
Ja, das trifft es ganz gut und die macht es nicht ganz einfach eben für viele Unternehmen auch, da mitzuhalten. Also ich glaube, es wird viele Unternehmen geben, die in den kommenden Jahren in diesen sehr dynamischen Zeiten irgendwann mal eine falsche Weichenstellung nehmen, ein Stück weit zu weit fahren und nicht wieder zurückkommen. Also man muss wirklich ganz genau auf Unternehmensebene schauen, welche Unternehmen sind agil und dynamisch und innovativ genug, um in diesen chancenreichen Zeiten wirklich auch ganz vorne dabei zu sein.
Anleger sollten trotz der derzeit etwas ungemütlichen Lage den Kopf nicht in den Sand stecken. Das ist bei mir hängen geblieben. Mit dem Blick auf hoffentlich höhere Kurse im nächsten Jahr lässt es sich ja auch einigermaßen unbeschadet durch die volatile Seitwärtsphase gehen. Damit sind wir am Ende der 68. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.